ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
12:10. Am Dienstagvormittag eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Christina Vogel. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Schön, dass du hier bist. Wir haben gesagt, wir duzen uns. Du bist nicht nur die erfolgreichste Bahnradsportlerin der Welt mit 2 Olympiasiegen und 17 Weltmeistertiteln. Du bist auch Sportkommentatorin. Die Fußball-EM läuft ja gerade. Wie erlebst du die?
Ja, fantastisch. Also erstmal haben wir alle gehofft, dass die Nationalmannschaft auch recht weit kommt. Jetzt stehen wir im Viertelfinale. Wird ein schwerer Gegner, aber egal, was das Ergebnis ist, ich glaube, wir haben alle total Bock auf alles. Ich meine, wenn die Petitionen gestartet werden, dass wir immer gegen Schottland immer Freundschaftsspiele haben wollen, dann sagt es ja viel über, wie wir Fußball gerade fühlen.
Ja, mit der Stimmung, das klappt auf jeden Fall gut. Ja. Warst du im Stadion? Hast du was angeguckt?
Tatsächlich. Ich war beim Eröffnungsspiel in Berlin. Und jetzt gestern, vorgestern auch nochmal, das Achtelfinale habe ich auch noch gesehen. Genau, Schweiz gegen gespielt. Der war jedenfalls auch da.
Ja, komme ich jetzt auch nicht mehr drauf bei all den Spielen, die gerade laufen. Ne? Aber bist du bei Tippspielen auch dabei?
Oh Gott, nein. Gar nicht. So kenne ich mich dann, man merkt ja, so gut denke ich im Fußball quasi auch nicht aus. Also ich kenne so ein paar Regeln, es passt schon so, dass ich verstehe, was da passiert. Aber so Tippspiele, mein Gott, das ist halt pures Glück. So. Man kann Glück haben, kein Glück haben. Das hat, glaube ich, nicht immer viel mit Fußballwissen zu tun. Mein Partner schon, der ärgert sich ganz, ganz doll.
Wobei ja gerade die vielleicht nicht so die Ahnung haben, ganz gut dabei sind, weil die Ergebnisse ja manchmal so überraschend sind.
Die Schweiz gegen Italien haben wir gesehen, genau so. Und er hatte 2-1 für die Schweiz getippt und er freut sich, dass die Schweizer gewinnen. Denkt sich aber, so ein Tor wäre nochmal ganz schön, das Spiel, so ein Tor, die Italiener müssen noch ein Tor schießen. Ich so, nee, wieso? Das ist noch viel geiler zu Null irgendwie auch.
Ja.
Ja,
dass die Outsider dann einfach auch eine Chance haben.
Ja, genau. Man ist ja deutschsprachig mal oder weniger, ne? Schweiz, Österreich, und da kann man auch dafür sein, finde ich.
Ja. Jetzt, du hast schon angesprochen, das Viertelfinale jetzt am Freitag, Spanien, Deutschland. Also bei uns in der Redaktion ist gerade so die Stimmung, oh ja, das könnte schon das Ende für Deutschland sein. Was spricht denn deiner Meinung nach dafür, dass es noch nicht das Ende für die deutsche Mannschaft ist?
Ich meine, natürlich klar, die Spanier haben fantastisch gespielt, sind, glaube ich, irgendwie auch einer meiner Favoriten im Turnier, absolut. Aber Sport und vor allem auch so Großveranstaltungen, auch wie Olympische Spiele, die ja auch ein paar Wochen sind, die haben manchmal ihre eigenen Regeln. Da passieren Dinge. Ich meine, beim letzten Spiel dieser Wasserfall von Dortmund da oben, also waren da wie Niagara-Fälle, wer hätte sowas auch gedacht.
Und so eine Pause, 20 Minuten, genau. Macht ja auch nochmal was mit der Mannschaft.
Total, verändert alles halt irgendwie auch, ne? Und von daher, das heißt halt nicht, dass man nicht über sich hinauswachsen kann, dass irgendwie total absurde Dinge passieren, die auf unserer Seite sein können, auf der Seite des Gegners sein können. Von daher, am Ende sind es mindestens 90 Minuten, die man spielen muss. Und innerhalb dessen kann alles passieren. Also von daher, warum soll es schief gehen? Es kann auch gut gehen.
Christina Vogel ist bei uns in SWR1 Leute. Es gibt einen Tag, der dein Leben in ein altes und neues Leben geteilt hat. Und der hat sich vor ein paar Tagen zum 6. Mal gejährt. Wie oft denkst du an diesen Tag?
Spätestens einmal im Jahr, wenn der Geburtstag stattfindet. Ja, also genau. Ich bin jetzt, sag mal so, 6 Jahre im Rollstuhlalter oder 6 Jahre im Rollstuhl. Und an so einem Tag, ja, natürlich denkt man schon dran, weil sich irgendwie auch jährt, aber über die Jahre vergisst man das auch so ein bisschen, aber das ist irgendwie alltäglicher. Und jetzt ist nochmal so Zeit, irgendwie, wo man mal zurückguckt, nochmal das Jahr Revue passieren lässt, was man geschafft hat, was passiert ist in dem Jahr halt auch. Und dann nochmal Zeit haben, so auch stolz zu sein, so ein bisschen auch.
Ja, du strahlst sehr viel positive Energie aus. Machst du dennoch Menschen darauf aufmerksam, dass es ja wirklich so eine Sekunde sein kann, die dieses Leben in davor und danach aufteilen kann?
Das ist irgendwie schwierig zu sagen, weil natürlich ist es so, dass uns das allen passieren kann und mich deswegen auch so die Welt draußen extrem ärgert, was das die Ignoranz angeht von Menschen mit Behinderung oder auch Rechten, die wir auch haben und nicht umgesetzt werden. Wir hatten es ja gerade im Vorgespräch, ne? Da soll es einen Weg geben, der soll bei eurer Barrierefrei umgebaut werden, aber kostet zu viel Geld, also machen wir das nicht. So, dass man so Menschen schön an den Rand der Gesellschaft drückt. Andererseits ist es ja nicht so, dass ich mir jeden Tag, jede Sekunde Gedanken darüber machen kann, über was, wie, wo, weshalb und was kann passieren. Das macht es ja nicht lebenswert, ne? Also von daher ist es immer so, man soll schon mit Augen auf durch die Welt gehen und andere Menschen einfach auch betrachten und angucken und voneinander lernen. Am Ende aber auch, wie sagt man, so living the fullest, ne? Also raus, nach außen gehen, einfach das Beste draus machen, von dem, was man hat und was man vorfindet.
Ja, das rauszuhören. Du guckst ganz viel nach vorne. Wenn wir jetzt gerade nochmal eine Rückblende machen auf diesen Tag, wie erlebst du diesen Trainingsunfall in der Erinnerung?
Das ist verrückt, weil irgendwie, es gibt so Momente, wo es ist, als wenn es heute gewesen wäre oder gerade so passiert. Und anderes wird dann wieder so ein bisschen schleierhaft so über die Zeit halt auch, ne? Es gibt da so für mich so einen ganz prägnanten Moment, wo ich wusste, dass ich nie wieder laufen werde können. Also ich war ja so, dass auf der Radrennbahn gibt es ja auch so Regeln wie rechts vor links. Jemand hat dagegen verletzt und ich bin über 60 km/h frontal reingeknallt. Und dann war ich kurz ohnmächtig und im nächsten Moment wollte ich, was man als Radsportler, Radsportlerin sofort macht, den Schuh ausziehen und die Helme abziehen, weil die Schuhe auch angepasst sind. Und ich erklärte halt dann, wie meine Schuhe man auszieht und merkte dann, also dann auf einmal, jemand nimmt meine Schuhe in seinen Händen weg von meinem Körper, also verließ meinen Körper. Mhm. Und ich dachte aber, ich habe ja gar nicht gespürt, wie meinen Füßen überhaupt war.
Das Gefühl war weg.
Genau, also ich merke, genau, das Gefühl war komplett weg. Also ich sah, jemand muss meine Schuhe ausgezogen haben. Ich habe aber nicht gemerkt, dass jemand da an meinen Füßen überhaupt dran war. Und dann wusste ich in der Sekunde, von jetzt auf gleich, das mit Laufen, das wird nie wieder was. Und es ist so, den Moment, der ist, glaube ich, total präsent. Den kriegt man auch über die Jahre nicht weg, ne?
Ja. Ja, es war so, dass dein Rückenmark, glaube ich, durchtrennt war dann in diesem Augenblick. Es folgten ganz viele Operationen. Wie sehr hattest du Hoffnung, dass das wieder klappen kann mit Laufen?
Gar nicht. Ich wusste das schon so. Also ich wusste das sofort, dass irgendwas, was da passiert ist, ist halt super eng. Und super drastisch auch. Natürlich hat man so ein bisschen die Hoffnung, wenn man aus dem Koma wieder aufwacht, wenn man ins Krankenhaus fährt, die erste Operation hat, dass man sich um einen kümmert und es irgendwie auch gut wird. Ich bin bei sowas aber ein sehr krasser Realist, so, ich sag mal optimistischer Pessimist vielleicht manchmal, also sehr faktenbasiert. Und ja. Mir war das schon klar, dass ich nicht mehr laufen kann. Also das ist vielleicht auch Fluch und Segen vom Leistungssportler, der dann auch seinen Körper ganz genau kennt.
Deine Teamkollegin Miriam Welte hat sich kurz danach geäußert. Wir spielen das gerade mal zu, wir haben den Ton da.
Dass es doch so schwerwiegend ist, das hat mich einfach richtig fassungslos gemacht und mir fehlen immer noch die Worte. Ich kann das ja einfach nicht verstehen und begreifen bisher. Wir haben ja so viel zusammen erlebt, wir haben Höhen und Tiefen durchgemacht, wir hatten großartige Erfolge gemeinsam. Wir haben uns immer gegenseitig motiviert und gepusht und ich weiß, wie stark sie ist und ich weiß, dass sie jetzt auch kämpft und das gibt mir Hoffnung.
Wie sehr hat dir dein Starksein helfen können in diesen schwierigen Situationen?
Naja, ganz doll. Es ist, glaube ich, auch, oder ich glaube, dass man stärker ist, als man das sich vorher zutraut bei so ganz vielen Sachen. Ne? Also ich glaube, wenn jeder mal zurückblickt zu Herausforderungen, die man gemeistert hat, die waren ja vorher so wie der Mount Everest, so riesengroßer Himalaya und dann rüber gekämpft, war es vielleicht der kleine Hausberg vor der Tür oder so, jetzt übertrieben gesagt. Ne? Und sag ja, ich sehe halt dann immer so die Fakten, ich sehe halt immer ganz so die Möglichkeiten. Man hat mir gesagt, was die Diagnose ist, ich werde nicht mehr laufen können, aber wenn ich hart arbeite, kann ich mal selbstständig leben und für mich war so, okay, es ist jetzt der Fahrplan, also machen wir jetzt einfach auch draus. Und am Ende ist es ja auch so gekommen, ne? Und von daher, ich verstehe, dass manche Sachen auch so extrem herausfordernd sind, aber ganz am Ende kann ich halt einfach auch nur nicht gehen und das war's auch.
Wie blickst du jetzt aufs Fahrradfahren anders als vorher?
Bisher ist natürlich immer noch ein Spaß, sonst wäre ich ja nicht Trainerin bei der Sportfördergruppe der Bundespolizei, auch im Bereich Bahnradsport, wenn es mir immer noch keinen Spaß machen würde. Ich sitze auch in dem Radsportweltverband in einer Kommission, in der Bahnkommission. Und da haben wir meinen Unfall natürlich schon aufgearbeitet. Und auch, da gab es, wie gesagt, diese Regeln, ne, wie rechts vor links, müssen wir daran arbeiten, dass das halt, was mir passiert ist, halt nicht wieder passiert. Das ist in der Vergangenheit schon mal ähnlich gewesen, aber nie so doll wie bei mir.
Wie lässt sich das verhindern?
Es gibt ja, damals war das ja so, dass, oder nichts ist gefährlicher als Unwissenheit. Und damals war es so, dass ganz viele Trainingsgruppen auf der Radrennbahn waren, weil man sich auf einen Wettkampf vorbereitet hat. Und wenn man vorher hat, spricht, ich mache das und das und das und das, dann passt ja quasi auch alles so. Und wenn es noch jemanden gibt, normalerweise auch so, dass dann abgesperrt wird, wenn jemand irgendwie Starts macht, dass dann irgendwie so akustische Sachen auch gibt, dass man einfach auch ein bisschen bewusster auch fährt und so. Und es sind so viele Kleinigkeiten, die an dem Tag einfach nicht gelaufen sind. Und da muss man sich auch fragen, warum musste derjenige, welchen nicht, es halt auch diese Regeln gibt. Man stand da einfach halt, wo er nicht stehen durfte. Und das sind so viele kleine Punkte, an denen kann man arbeiten tatsächlich auch.
Christina Vogel, zweifache Olympiasiegerin, 17-fache Weltmeisterin im Bahnradfahren. Du setzt dich für Barrierefreiheit ein. Wie war denn der Weg hierher ins Studio?
Ich, gar nicht so schlecht quasi. Also war Fahrstuhl da, Rampen da, barrierefreie Toiletten da. Ist aber auch ein Haus, was von öffentlichen Geldern bezahlt ist, glaube ich, das Mindeste, was man erwarten kann. Eigentlich. Eigentlich heißt nicht, dass es immer so ist.
Eigentlich heißt, es gibt auch viele Einschränkungen. Wo hast du die zuletzt erlebt?
Die Frage ist wohl nicht.
Ja.
Die Frage ist wohl nicht, sind da Kleinigkeiten? Ich habe hier in einem Hotel geschlafen, was sportlich barrierefrei war. Also wenn man ein bisschen sporty ist, dann klappt es ganz gut. Aber das Fenster war nicht barrierefrei im Sinne von, ich hätte es eigentlich fast nicht öffnen können. Ich
war zu hoch.
War viel zu hoch. Ich habe so ein bisschen klettern müssen, um da ranzukommen halt auch. Ja. Das sind so Kleinigkeiten. Es gibt große und kleinere Barrieren so alltäglich, aber es ist jeden Tag irgendwas. Es ist jeden Tag, dass man im Kopf wirklich 4, 5, 6, 7, 8 Problemlösungsansätze direkt im Kopf haben muss. Und es ist halt über Dauer echt anstrengend, weil es dann sicher auch leicht wäre. Also ich habe zum Beispiel gehabt ein Hotel, ich verstehe alte Hotels. Damals gab es noch keine Menschen im Rollstuhl, ne? Als man die gebaut hat. Ich verstehe, dass es vielleicht schwierig ist, jetzt so Brüstungshöhe zu ändern, ne? Aber ich habe ein Hotel gehabt, da war das genauso. Und die hatten da so einen ganz coolen Greifarm gehabt, den man da so ranmachen kann. Und
es gibt also Möglichkeiten.
Es gibt Möglichkeiten, genauso. Also es gibt einfach Möglichkeiten. Genauso wie, es gibt noch kein Hotel, an das ich gekommen bin, wo die Duschbrause nicht ganz, ganz oben ist. Na, wie soll ich denn da rankommen? Ja. Also das ist doch vom Service was Leichtes, einfach zu wissen, okay, ich mache die Brause halt immer runter. Wenn man es nicht braucht, wenn man steht, dann macht man es halt hoch, aber ich muss halt jedes Mal eine Rezeption klingeln, können Sie Duschbrause mal bitte runterholen. Ja. Das ist halt nervig.
Ja, manchmal ist es das Mitdenken, wo nicht mitgedacht wird. Manchmal ist es die Infrastruktur, die einfach nicht da ist. Und du hast jetzt ein wunderbares Kinderbuch rausgebracht, das darauf aufmerksam macht. Nämlich, hier kommt Mila. Wie kam dir die Idee dazu?
Vielleicht ist es so ein bisschen, ist ja wie so Kinder ab Kindergartenalter. Und ich bin vielleicht mit 6 auch gerade aus dem Kindergarten raus, rollstuhlmäßig. Und deswegen kam das so. Aber es sind so Erlebnisse, die ich irgendwie gehabt habe, dass ich auf das Gefühl habe, dass Menschen, die so richtig wissen, wie man mich so hinstecken soll, sich nicht trauen zu fragen, aber dadurch auch in ihrem Alltag die Antwort nicht kriegen und von mir quasi das Recht nicht. Aber Kinder, auch schon so oft erlebt, dass Kinder irgendwie Mama, Papa fragen oder die Eltern fragen, was ist das, was mache ich da, warum sitzt die da im Rollstuhl und so, und die Eltern immer, ja, guck da nicht hin, ne? Als wenn ich irgendwas, so ein Verkehrsunfall wäre oder so.
Ja.
Ist ja gar nicht so. Und es ist so wie mein Beitrag, die Welt so ein bisschen diverser und inklusiver für alle zu machen. Also ein bisschen gerechter für alle zu machen. Weil ich glaube, wir Deutschen sind so, wir haben so Angst, was falsch zu machen. Bevor wir es falsch machen, machen wir es halt gar nicht. Und das ist halt eine Ausgrenzung von Menschen, das wollen wir ja nicht.
Und manchmal fehlt uns vielleicht einfach auch der Humor. Den hast du nämlich gleich im Buch mit dabei, als Mila ihren ersten Kindergartentag hat. Und da gibt es eine Situation, sie kommt neu in die Gruppe rein. Wie geht das dann weiter?
Genau, es ist also, dass die Gruppe erstmal lernen muss, ne, wie man mit ihr umgeht. Und normalerweise kennt man diesen Stuhlkreis, ne? Ich glaube, Reise nach Jerusalem heißt das.
Ja,
also mein rechter Platz ist leer. Ich bin normalerweise mit Stühlen drumherum, aber es ist natürlich blöd, wenn jemand im Rollstuhl kommt, dann geht das ja schlecht. Und dann stellen die Kinder fest, dann machen wir es halt einfach auch stehend. Und dann kommt halt Mila dann neben uns. Und dann fällt es einfach auf, dass Mila eine sehr bunte und quirliges Mädchen ist, ganz selbstbewusst und stark und frech und aber auch ganz, ganz nett. Und sie hat so rollende, glitzernde Räder auch vorne dran. Und man sieht natürlich auch dann, wenn es rollt, dann glitzert es immer auch. Kepper von den Schuhen bestimmt auch, ne?
Ja, genau. Da gibt es doch auch diese Glitzerschuhe.
Genau so ist es bei mir.
Die hinten noch Licht haben.
Richtig, ist bei meinem Rollstuhl auch so. Deswegen musst du das dann quasi auch hin. Und so lernt halt bei so vielen Situationen die Gruppe einfach auch dann mit Mila zu lernen.
Welche Reaktionen erlebst du auf das Buch?
Bis jetzt fantastisch. Ist natürlich auch super niedlich illustriert. Also liebe Grüße gehen raus an Lily Barron, die es einfach nur zuckersüß gemalt hat.
Es macht wirklich Spaß, da rein zu lesen und vor allen Dingen auch zu gucken und so viel zu entdecken bei den Bildern, weil es so liebevoll bis ins kleinste Detail illustriert ist.
Ja, also es ist wirklich ein Glücksfall, dass sie auch dazu gesagt hat. Auch tatsächlich, ich bin mega glücklich. Aber das Feedback ist echt ganz super, dass sich Menschen endlich mal auch repräsentiert fühlen, auch in den Kinderbüchern, und andere Menschen feststellen, dass es doch pädagogisch echt wertvoll ist, um einfach auch diese Fragen und Thematiken einfach auch dann gemeinsam zu fassen. Ich habe es auch so gemacht, dass auf einer Seite ist halt so das Problem und auf der Rückseite halt erst die Lösung, dass man dann beim Lesen vielleicht auch so gemeinsam erstmal überlegen kann, wie könnte man das machen, was ist das Problem, wie würde man es lösen, und dann im Hintergrund halt dann so die Antwort hätte dann.
Pädagogisch wertvoll. Und merkst du denn, dass es dann auch etwas verändern kann in den Köpfen? Weil es macht Spaß zu lesen, aber setzt es auch was bei uns im Alltag in Gang?
Ich hoffe ja einfach, dass, ich glaube, wenn man halt von Anfang an jemanden kennenlernt oder auf Bedürfnisse einfach auch aufgeklärt wird, dass man das dann reagiert. Ich meine, warum sind die Ställe nicht barrierefrei geplant? Ne? Also warum gibt es Menschen, die sich wirklich entscheiden müssen, was für einen Schulabschluss sie haben, nicht anhand von wie gut sie sind, sondern ob die Schule barrierefrei ist oder nicht. Also ich kann nicht über Abitur machen, weil viele Schulen einfach auch nur Treppen haben. Oder halt dann Klassen direkt sagen, oh nee, im Rollstuhl zum Beispiel, nee, ihr kommt nicht rein, aber dann haben die Kinder ja gar keine geistige Behinderung. Und doch, geistige Behinderung ist nicht direkt geistige Behinderung. Aber wenn man sich so nicht begegnet, dann lernt man nicht voneinander. Also macht der mal Stadtplanung studiert, denkt nicht dran, dass halt gefälligst halt überall abgelegene Bordsteine ist, mit ein bisschen Leitstreifen noch für Menschen mit Seheinschränkungen zum Beispiel. Also was ich nicht weiß, das kann ich nicht berücksichtigen. Und wenn wir das mal so hätten, ich glaube, dann wäre die Welt viel friedvoller heutzutage mit so, nicht nur was Barrierefreiheit angeht, sondern einfach auch den einen oder anderen Krieg, den wir auch auf der Welt gerade haben.
Als Trainerin bei der Spitzensportfördergruppe der Bundespolizei ist Christina Vogel auch im Einsatz, hast du eben schon mal angesprochen. Mhm. Christina, das ist eine Ausbildung, glaube ich, die nicht wirklich jeder machen kann. Da muss man ein paar Voraussetzungen mitbringen. Was gehört dazu?
Als Trainerin bei der Bundespolizei oder Polizistin zu sein?
Naja, wenn du erstmal die Ausbildung machen willst.
Na, das kann jeder machen. Mit 16, man braucht einen Realschulabschluss.
Aber körperlich muss man ja auch, glaube ich, ein paar Voraussetzungen mitbringen, die nicht jeder hat.
Wie über auch. Also, muss ein Cooper-Test laufen, muss ein bisschen was auf Deutsch wissen können, sowas quasi. Also, es kann sich jeder als ganz normaler Polizist bewerben. Das ist nichts Besonderes oder so eigentlich.
Und bei der Spitzensportfördergruppe ist es dann aber so, dass da nur wer rein kann?
Genau, bei der Spitzensportfördergruppe, da dürfen natürlich nur LeistungssportlerInnen rein, die auch international schon in den Kader haben oder teilweise international schon im Wettkämpfe auch bestritten haben und auch gar recht erfolgreich. Also bei diesen Spitzensportfördergruppen ist eigentlich schon die Creme de la Creme des deutschen Sports da.
Was wird denn da trainiert? Wie sieht so ein Tag dort aus? Wie können wir uns das vorstellen als
das
Laie?
Das kommt natürlich darauf an, welche Sportart man macht. Wir in der Sommersportschule fördern ja ein paar Schmerzsportarten, ne? Leichtathletik, Kanu, Rudern, Judo, sowas eben auch Radsport. Und das ist so, dass man kennt so eine Sportschule vielleicht so ein bisschen. Früh ist die Schule, dann ist Training, dann nochmal Schule, dann nochmal Training. Und so ist man irgendwie von früh um 7 bis abends 16:30 im Unterricht mit einer Einheit zwischendrin. Und dann mittags ein Trainingseinheit, abends eine Trainingseinheit. Und die absolvieren dann ihre Ausbildung, sondern wirklich, so wie ich halt auch, ganz normal Polizeivollzugsbeamten bei der Bundespolizei oder halt in anderen Sportfördergruppen bei der Polizei, die es ja gibt. Und genau, sind ja auch erfolgreich im Sport. Und wenn sie dann ihre Ausbildung abgeschlossen haben, dann gehen sie in die komplette Freistellung. Das heißt, sie sind wirklich zu 11 Monaten im Jahr nicht bereitgestellt, sondern es ist ja, der Sport ist ja deren Arbeit. Und einmal im Monat oder einen Monat gehen sie dann wirklich in die Polizeiarbeit nochmal, um up-to-date zu bleiben, was so Rechte und Pflichten und Gesetze einfach angeht und so. Ich fände es mal ganz schön auch, um nochmal so aus der Sportwelt dann mal so andere Probleme zu hören. Genau, und das machen sie so lange, wie sie halt ihre Leistungssportkarriere machen. Also es ist schon weltweit einzigartig, dieses System, was wir haben.
Für Spitzensportlerinnen und Sportler wirklich, glaube ich, eine ganz attraktive Lösung, um dann auch in den Job zu starten. Denn das machen so viele. Was war für dich der Reiz?
Ist ja tatsächlich so, dass man nicht viele Sportarten hat, in denen man reich werden kann, beziehungsweise auch seinen Lebensunterhalt davon bestreiten kann. Wenn wir gerade Fußball haben, ja. Da geht's auch schon, in niedrigen Ligen geht's ja auch schon so. Mag an anderen wenigen Sportarten auch gehen, wie Tennis zum Beispiel. Aber ansonsten sind's halt ganz normale Menschen, die halt irgendwie gucken müssen, wie sie halt ihr Geld verdienen im Monat und halt ihre Rechnung bezahlen und Essen kaufen müssen, wie auch immer. Und deswegen macht's das so attraktiv, ne? Weil du staatlich geförderst, für die Bundesrepublik Deutschland auch Medaillen sammeln musst und auch darfst und da Talent einfach ausüben darfst. Aber in so eine keine... Es gibt weltweit auch echt so eine Depression nach dem Sportfeld, weil du nicht weißt, was danach zu tun hast und so auch. Ne? Und ist irgendwas ganz Schönes, weil sie halt dann wirklich Polizeibeamten sind. Ich bin ja quasi auch noch...
Du bist Polizeihauptmeisterin bei der Bundespolizei.
Genau, mit Zulage ganz frisch jetzt doch, ganz frisch befördert worden. Aber ich bin jetzt Trainerin. Also es gibt ja in der Polizei ganz viele Berufs- und Jobs, die man machen kann. Also es ist halt schön, dass man halt das hat, Sicherheit machen kann. Für uns tolle Erfolge sammelt, aber danach auch was am Staat leistet.
Trotzdem allgemein ist die Polizei massiv unterbesetzt. Allein der Stadt Stuttgart fehlen 200 Beamte bei der Schutzpolizei. Hast du eine Antwort darauf?
Mein Fachkräftemangel ist überall. Warum soll es in der Polizei anders sein? Ne? Also die Polizei ist am Ende ja nichts anderes als ein Spiegelbild der Gesellschaft. Also die Probleme, die wir da haben, haben wir halt hier leider auch bei den ganzen Polizeibehörden. Und ich ist natürlich vielleicht auch, ich liebe den Job, es macht ganz Spaß. Ich bin auch sehr gerne Streife gelaufen. Ist natürlich über die Jahre einfach auch anders geworden, aber es ist, glaube ich, man merkt das ja selber, ne? Die ganzen Attentate auf Polizeibeamte, die Menschen sind einfach saurer, schlecht gelaunter, direkt aggressiver mit vielen Sachen. Es ist für alle gerade schwierig, tatsächlich. Aber wir sind ja so geballt mit Problemen momentan und das kriegt leider halt immer der Polizist auf der Straße ab.
Ja, Ende Mai kam der Polizist Ruven Lauer durch einen Messerangriff in Mannheim ums Leben. Du hast gerade angesprochen, es gibt immer wieder Angriffe auf Polizisten. Inwiefern werdet ihr für solche Situationen ausgebildet?
Ich persönlich natürlich nicht mehr so, weil ich ja reine Trainerin bin. Also ich bin ja im Streifendienst nicht mal tätig. Aber die Auszubildenden, die in der Ausbildung sind momentan, natürlich, wir kriegen Selbstverteidigung, Selbstverteidigungstraining auch gemacht. Es wird gebrieft eben auch, wie man auch so ein bisschen versucht zu deeskalieren halt auch. Draußen auf der Straße, die wir selber haben, da geht es auch nochmal Fortbildung und auch Schutzkleidung. Ne? Also Schutzweste gibt es halt auch, aber ich schütze natürlich auch nicht vor allen Sachen auch. Und es ist, wie man merkt, es ist gerade eine schwierige Zeit. Und ich glaube, Menschen vergessen immer, dass Polizisten ja, wir machen die Regeln ja nicht. Wir machen das, was die Politik da oben irgendwie auch sagt, und wir müssen einfach nur umsetzen. Das ist ja nicht mehr als der ausführende Apparat. Ja.
Es gibt dann immer wieder die Forderung, der Polizeiberuf muss attraktiver werden. Wie kann er denn attraktiver werden?
Ich weiß gar nicht, der ist attraktiv. Also man kann alles, was es draußen in der freien Wirtschaft gibt, gibt es einen Polizeiberuf quasi auch mal. Ich bin Trainerin in der Bundespolizei. Ne? Ich kann Streife laufen, ich kann am Flughafen sein, ich kann Hubschrauber fliegen, ich kann auch Arzt in der Behörde sein. Es gibt so ganz viele tolle Sachen. Es ist nicht nur Streife laufen draußen, und das ignorieren viele Menschen vielleicht auch so ein bisschen oder vergessen es halt auch, ich weiß es nicht.
Das ist die höchste Lizenzstufe im deutschen Sport, das Diplom-Trainerstudium an der Trainerakademie Köln des Deutschen Olympischen Sportbundes. Christina Vogel, du bist gerade in Ausbildung, hast bald Abschlussprüfung.
Mhm.
Was musst du gerade alles lernen, damit auch alles reibungslos klappt?
Gerade so knapp 60 Seiten in 2 Wochen noch.
Oh.
Ich habe eine Diplomarbeit geschrieben oder Bachelorarbeit geschrieben. Ich habe noch so ein extra Modul gemacht, dass das ein Bachelor wird am Ende. Also ich werde eine Bachelor-Trainerin sogar tatsächlich. Und Bachelorarbeit ist geschrieben, bestanden. Jetzt sind 2 schriftliche, eine mündliche, eine praktische Prüfung. Die erste schriftliche vor den Olympischen Spielen, die andere dann nach den Olympischen Spielen, wie die anderen beiden auch. Und es geht um allgemeine Trainingslehre. Also ein bisschen was ist Stoffwechsel, so, ne, Protein-Turnover oder Dehnungsverkürzungszyklus, wie die Muskeln arbeiten, funktionieren. Sowas ein bisschen auch, genau.
Wie sieht dann dein persönliches Sportprogramm aktuell aus? Bleibt dafür noch Zeit?
Ja, also ja, jein. Ich durfte gerade jetzt lange nicht machen. Ich hatte ja im März, Mai eine Lungenembolie und war dann jetzt lange Sport gestoppt. Durfte ich nichts machen. Erstmal, jetzt darf ich gerade wieder anfangen. Und ich gucke, wie es im Alltag so reinpasst. Also ich probiere eigentlich immer gern täglich zumindest eine halbe Stunde was zu machen. So ein bisschen Ergo zu fahren oder kleine Übungen zu machen oder so. Manchmal klappt es besser, manchmal weniger. Wenn es dann weniger ist, dann werden die Übungen gern länger. Dann 1 bis 2 Mal die Woche zum Personal Trainer ganz gerne, um Sportübungen, also Kraftübungen zu machen. Und Cardio mache ich dann zu Hause bei mir.
Da wieder reinzukommen, ist ja auch erstmal eine Überwindung.
Oh Gott,
ne?
Ja. Oh Gott. Man denkt, ich war Leistungssportler, aber ja, man denkt, ja, ich müsste super motivierend sein. Und jeden Tag macht sie 2 Stunden Sport und steht um 6 Uhr auf und so. Nein.
Ich wollte gerade die Extra-Tricks von dir fragen, weil du weißt bestimmt, wie es geht.
Na, der Schweinehund, der ist doch überall da. Ich sag aber immer, man muss knapp 3 Monate durchhalten. Wenn man so die 10, 12 Wochen geschafft hat, dann hat man eine neue Routine. Und das habe ich in meinem Kopf, wenn ich wieder jetzt so reinkommen muss, Christina, 12 Wochen durchhalten, dann ist es automatisch. 12 Wochen musst du durchhalten.
12 Wochen können verdammt lang sein.
Können verdammt lang sein, ja.
Ja, und dann gibt es dann immer noch andere Stimmen, die mitreden. Und ach, das Sofa ist auch schön.
Ja, ist so. Ja. Ich muss es mir wirklich, ich stell fest, gibt es da viel unterschiedlich. Ich muss es direkt morgens machen. Mir direkt einen Kalender reinbloggen. Ich darf Telefon, keine E-Mail, kann nichts vorher machen. Direkt irgendwie ans Ergometer gehen, wie auch immer. Weil wenn ich einmal einen Laptop aufgemacht habe, ich ganz oft so, dass ich die Sportsachen schon da saß, komm, ich schreibe mal 2 E-Mails. Und dann guckst du auf die Uhr, oh, 16 Uhr. Dann denkst du, Gott, wo ist die Zeit hin?
Ja.
Und dann ist irgendwie auch der Tag gelaufen.
Kann sich so toll ablenken lassen. Welche Pläne hast du denn, wenn dann alle Prüfungen jetzt geschafft sind?
Ach, das geht ja immer weiter, so ist ja nicht. Wir haben gerade gelacht in der Pause über so eine Let's Dance-Bewerbung, die ich gerade so rausgehauen habe. Finde ich ganz cool. Auch aus Repräsentation von marginalisierten Gruppen im Sinne von, ich finde es wichtig, dass wir den Fernseher anmachen und auch in der 2050-Show das Spiegelbild der Gesellschaft da ist. Nur, dass alle Hautfarben da sind, Religionen da sind, auch Geschlechtsidentitäten oder halt eben auch vor allem Menschen mit Behinderung einfach auch da sind. Es halt normal ist, dass Menschen da sind.
Und gibt's eine Reaktion?
Weiß ich, wir werden mal sehen, ob ich dann im März teilnehme oder nächstes Jahr, wie auch immer. Aber klar, das Kinderbuch-Promo geht an, die Olympischen Spiele finden statt, ich fliege dann rüber und darf wieder kommentieren mit Michael Krämer zusammen. Da freue ich mich ganz, ganz toll drauf. Mein Tag wird nicht langweilig.
So viele Trompen in der Lunge, dass der Herzdruck schon gestiegen war und es lebensgefährlich wurde. Christina Vogel, das hast du im April geschrieben. Du wurdest notoperiert. Du hast gerade die Lungenembolie angesprochen. Mhm. Wie hast du das denn gemerkt?
Ach, es war ganz komisch. Ich habe so den Vorabend, bevor ich ins Krankenhaus bin, so 10 Sekunden so eine Attacke gehabt. Irgendwie so mit, ich war so schwindelig, übel, so kurz Luftnot gehabt. So ein ganz komisches Gefühl, als wenn ich dachte, ich sterbe jetzt 10 Sekunden lang. Dann war es aber weg. Dann war es einfach weg. Ich habe dann vor Schock das Fenster aufgemacht, wo ich dachte, da würde es, wenn ich deswegen jetzt mehr Luft kriegen würde. Irgendwie so. Dann war es weg. Was geblieben ist, ist so ein bisschen Druck auf der Brust und wie so ein Dizzy-Gefühl, ich weiß gar nicht, wie zu Deutsch beschreiben, so ein bisschen nebelig, so ein bisschen schwindelig. So. Nicht ganz schwindelig, aber so ein bisschen vernebelt, so eine Art. Und ich dachte nur, was zum Teufel war das denn? Ich habe so aufs Telefon gerade unten geguckt und dachte, habe ich vielleicht irgendeinen Nerv eingeklemmt, so im Hals, weil ich so ein bisschen Nackenschmerzen hatte den Tag über, so ein bisschen.
Und du kennst deinen Körper einfach, ja gut, ja?
Genau, so ein bisschen verspannt gefühlt, dachte ich, was, Nerv eingeklemmt, was war das? Komm, ich dachte, ich gehe einfach schlafen jetzt. Ich gehe ins Bett und dann ist Ruhe und morgen ist wieder besser. Und ich trage eigentlich mittlerweile jeden Tag Apple Watch und auch bei nachts, um so Schlaf zu tracken. Und ich probiere gerade immer Daten was aus und habe das irgendwie auch gerade auch so immer nachts gehabt.
Es gibt auch noch andere Hersteller, müssen wir an dieser Stelle immer sagen,
keine Schleichwerbung. Genau, für mich war es halt so die Apple Watch. Und ich bin dann aufgewacht, habe immer noch so einen Druck auf der Brust gehabt, diese Schwindel, dieses Dizzy-Gefühl war immer noch da. Und dann blickte ich auf die Uhr und die sagte, Achtung, Ruhepuls, 120 die Nacht. Man schläft so, ich sag mal, 50, 60, Athleten vielleicht auch 40. Also man schläft deutlich geringer. Und dann dachte ich, okay, das ist vielleicht irgendwann. Und die sagte auch, Achtung hier, Herz und sowas nicht. Also die schlug auch Alarm und sagte, ach, das wäre ganz gut. Und dann dachte ich, okay, vielleicht fahren wir da. Oh, ich will nicht ins Krankenhaus. Ja, komm, wir fahren ins Krankenhaus. Vielleicht sollten wir es wirklich mal. Und ich glaube, keine 2 Stunden später lag ich auf dem OP-Tisch und hatte dann eine Thrombektomie. Das ist eine relativ neue Operationstechnik. Man kennt das bestimmt auch von Schlaganfällen. Da geht man ja so wie Kathetern so und holt dann diese Trompen, also diese Blutgerinnsel raus. Und bei mir ist man dann so über die Leiste in die Lunge und hat diese ganzen Trompen abgesaugt. Und es war wirklich so, dass der rechte Lungenflügel schon verschlossen war, der linke auch kurz vor Schluss war und das Herz schon vergrößert wäre. Also ein paar Stunden länger zu Hause wäre ich am Herztod gestorben tatsächlich, weil das Herz nicht mal geschafft hätte.
Na, was ein Glück, dass die das gleich entdeckt haben, woran es lag.
Ja, klar, super. Ich bin... auch Unfallkrankenhaus in Berlin und ich, wir haben irgendwie eine lebensrettende Beziehung, wir zwei so miteinander.
Die Frage ist nur, wie kann sowas entstehen?
Bei mir ist es, ich habe eine Blutgerinnungsstörung, die tatsächlich echt nicht unselten ist. Wir haben wohl über 10% in Deutschland tatsächlich auch, mit Verbindung eines Medikaments, was ich genommen habe. Und das ist Risiko über 35% halt höher. Und das war's. Also man kann, wenn man jemanden weiß, der es eine Familie hat, es ist vererblich, könnte man sowas schon mal testen lassen. Im Alltag gar nicht so schlimm. Er hat aber jetzt so mit diversen Medikamenten oder Operationen, wie auch immer, muss man das einfach schon wissen. Und dann hilft es den Ärzten tatsächlich.
Puh, du scheinst irgendwie mehrere Leben zu haben, oder?
Scheinbar. Oder man sagt es eben Katzenleben, hat mein Freund gesagt. Ich muss jetzt sparen. Ich will noch alt werden, würde ich sagen. Ich brauche vielleicht noch 1, 2, ne?
Ja. Gibt es was, was du von deinen Schicksalsschlägen anderen mitgeben magst, von deinen Erfahrungen?
Ach, am Ende kommt es, wie es kommt. Keine Ahnung, ob man an Schicksal glauben möchte oder nicht. Man kann Sachen auch immer drehen. Vielleicht sagen jetzt einige, oh Gott, ist die Arme, was ist da passiert. Andererseits lief es ja auch echt super. Ne? Also sag, super schnell erkannt. Es war der richtige Doktor da, der dieses Projekt im Unfallkrankenhaus gerade leitet. Weil es
dafür
auch so frisch
hätte es nicht
ist.
Besser laufen können.
Genau, lief ja alles super so am Ende. Ja. Ne? Also vielleicht muss er schon immer so. Genau, aber am Ende hat es mir auch geholfen. Also man weiß nie, für was es gut ist. Und ich will, wenn ich noch kurz kann, einen Freund von mir zitieren, der Frank Stäbler. Ich habe in der Region vielleicht hier so ein bisschen, genau. Ringer, olympischer Medaillengewinner, auch
war
super
auch schon
Typ.
In SWR 1 Leute.
Genau, super Typ. Und der hat mir mal so einen witzigen Satz so gesagt. Ne? Er sagte, was ist der Unterschied zwischen Kriegern und Angsthasen? Ne? Der Krieger stirbt nur einen Tod, der Angsthase hat viele. Weil genau ist halt so, er hat das Beispiel gemacht, stell mal vor, du hast Angst vor dem Zahnarzt.
Mhm. Gibt es viele, weißt, 10 viele, Millionen Deutsche.
Richtig, richtig, ganz viele. Jetzt weißt du, du hast Freitag einen Zahnarzttermin. Montag, Dienstag, Mittwoch denkst du, oh verdammt, oh, der ist der Zahnarzt und oh, was mache ich denn jetzt? Am Donnerstag auch, schläfst ganz schlecht und so. Dann stehst du Freitag früh auf, die Praxis ruft an, sagt, der Arzt ist krank, Dienstag ein Termin.
Hat sich nicht gelohnt, Angst
hat
zu haben.
Hat sich überhaupt nicht gelohnt. So, und dann, okay, ich habe nur einmal Angst.
Christina Vogel, jetzt, es ist schon öffentlich geworden. Es gibt Heiratspläne für das kommende Jahr. Wie ist das als Person des öffentlichen Lebens, die du natürlich bist, setzt du dann die Nachrichten? Sickert sowas irgendwie durch? Wie war das?
Es ist in dem Moment jetzt leider ein Radio. Ich mache dann immer so mit Finger an die Hand und sage, kannst du das bitte kurz mal wiederholen? Dass jeder meinen Verlobungsring dann sieht, wie dann so funkelt. Ja. Wie bitte nochmal?
Kann man nachher nachgucken. Nee, wir haben ja noch das Video
dazu. Ich kann es nochmal kurz zeigen, dann für die Kamera hier auch. Ja, mein Gott. Also teils. Es gibt natürlich Menschen, die wollen das gar nicht öffentlich haben. Für mich gehört es irgendwie auch dazu, so auch Social Media und sowas ist irgendwie auch so mein Tagebuch. Ich möchte über viele Dinge auch berichten und ich glaube, viele freuen sich irgendwie halt auch dann für mich. Mein Partner und ich sind jetzt seit 19 Jahren verlobt, darf ich ja jetzt sagen. Seit 19 Jahren Paar und ich habe es witzig gemacht. Das war natürlich erst nur geheim. Ich hatte dann immer so eine kleinen Fotos auf Instagram gepostet, wo ich immer, ah, der Tomatensaft schmeckt ganz gut so oder Hand an die Reling, weil wir gerade im Urlaub waren so, auf jeder Kreuzfahrt gerade so und dann hatte ich die Hand so drauf und sagte, ach, der Ausblick ist aber schön. Also ich habe da schon
Reaktion?
So eine, ja, aber es haben viele auch nicht geschnallt.
Ja.
Also es fiel die sofort zu, sag mal, Christina, dann habe ich auch direkt gesagt, ja, ich bin verlobt. Aber manche haben dann eher auf den Tomatensaft reagiert und auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Ich schicke dir so ein Bild, wo ich so die Hand hochhebe und den Ring so zeige und die erste Reaktion war, ja, hast du aber schöne Fingernägel gerade. Ich sag, ja, also wie kann man das denn, wie kann man das nicht sehen? Dann habe ich es aber klar mit dem Post öffentlich gemacht. Man freut sich ja auch so viel, mit dem auch dann teilen.
Hast du denn den Antrag gemacht oder er?
Michael, mein Partner. Meine Freunde haben gesagt, ich bin so krass emanzipiert, dass ich da auch mal in Anführungsstrichen traditionell sein kann und ihm auch so den Moment geben soll. Ich fand es aber auch schön, weil er macht sich auch Gedanken, hat ja den Ring besorgt, passt da auch und so und wie er es auch dann gemacht hat, war dann Sack auf Urlaub und auf diesem Kreuzfahrtschiff verbinden wir auch ganz, ganz viele tolle Erinnerungen auch und deswegen hat es irgendwie auch so gut gepasst, ja.
Wie sieht für dich ein glückliches Familienleben aus?
Das muss ja jeder für sich selber auch entscheiden. Ne? Die einen mit Kindern, eine ohne Kinder, die einen wollen wie gesagt, Haus, Hof, Garten, Auto, meinen das und so. Ich bin einfach nur glücklich, wenn ich bei Michael dabei sein kann und der Rest entwickelt sich mit der Zeit halt. Also es gibt so, ist so krass, ich habe in ihm so ein verdammt großes Urvertrauen, dass wenn er bei mir ist, dass egal was in der Welt passiert, wir das irgendwie gemeinsam hinkriegen. Also das, wir schaffen das schon, egal was kommt. Und der Rest entwickelt sich dann so mit dabei.
Schön sind ja oft die Kennenlerngeschichten. Wie war das bei euch vor 19 Jahren?
Oh Gott, das sag ich gar nicht, Michael. er war auch Leistungssportler ganz lange. Ist auch mehrfacher Europameister unter anderem auch. Und wir hatten ein gemeinsames Trainingslager. Ich kannte ihn aber noch gar nicht. Ich war auch in einer Altersklasse unter ihm. Und hatte sich halt dann irgendwoher meine Nummer stibitzt zu und geholt. Und schrieb mal eine SMS. So von wegen, hallo, du wunderschönes Wesen. Und was mir zurückkam, war nur, Alter, wer bist du denn? So. Das war voller Ablehnung. Das kann ich gar nicht anmachen hier.
Dass er sich aber nochmal getraut hat.
Er ist hartnäckig geblieben, genau. Und dann 18 Jahre später, 19 Jahre später sitzen wir hier.
Christina Vogel danced gerade mit bei uns im Studio. Deine Musik?
Ach, von allem ein bisschen. Ich habe nicht so einen Musikgeschmack. Ich höre am liebsten alles. Man kann aber grundsätzlich sagen, ich bin so in den 80er, 90er, 2000er stehen geblieben, so ein bisschen, ja.
Na, dann passt das ja mit unserem Musikprogramm.
Tippitoppi.
Du warst 4 Jahre lang im Stadtrat von Erfurt als Stadträtin. Mhm. Hast du für dich so eine Bilanz ziehen können, was du politisch erreicht hast?
Vor allem auch, klar, Aufklärung, Co. Es gibt natürlich kleine, kleinere, größere Sachen, wo man mit involviert war, auch war. Für mich war es aber eine ganz lehrreiche Zeit, auch zu verstehen, warum manchmal Politik so lange dauert. Weil es auch manchmal notwendig ist, dass es so lange dauert. Weil ich bin oft in Sitzungen reingegangen und dachte, das ist das Problem. Ich habe eine Meinung. Nur so kann das gelöst werden. Nur so kann das angegangen werden, als anderes irgendwie falsch. Und dann hört man halt dann so im Prozess, die anderen reden, denkt so, ey, stimmt, das ist ja auch keine schlechte Idee überhaupt. Und drum ist, ich sag immer, eine politische Lösung nicht immer die optimalste, aber halt oft die beste für alle. Es dauert halt, deswegen dauert manche Prozesse manchmal auch ein bisschen länger. Ich glaube, es war total lehrreich und hilft vielleicht auch manchmal, so manche Entscheidungen von denen da oben, in Anführungsstrichen, zu verstehen. Aber klar, viele haben sich auch selber reden, aber ich dachte, okay, ich hab's jetzt verstanden. Ja. Wir sind alle dafür. Lass einmal jetzt die Hand heben und dann machen wir nächstes Thema. Aber das gehört auch dazu.
Du warst für die CDU, glaube ich, im Stadtrat. Warst du schon immer ein politischer Mensch?
Ich weiß gar nicht, ob man unpolitisch sein kann. Es ist natürlich, politischer Mensch klingt immer so riesengroß mit, es muss ein Mandat sein und man muss so und so sein, aber jeder hat am Ende eine Meinung zu irgendwas und es ist für mich auch schon Politik. Genauso wie, ich kann mich politisch engagieren, ohne ein Mandat innezuhalten. Also ich kann Politik machen jetzt ohne im Stadtrat, Bundestag, Landtag zu sitzen, sondern ist ja auch, was ich irgendwie mache mit der Welt, dass ich Probleme aufzeige auf eine freundliche, witzige Art und Weise, ist ja auch schon Aktivismus und es ist ja auch Politik am Ende. Also jeder macht am Ende Politik.
Jetzt verändert sich die Welt gerade extrem, wenn wir auf die Geopolitik schauen, aber auch im Kleineren. Also wir haben jetzt Wahlen auch in Thüringen im September. Wie wichtig ist dir da die Kommunalpolitik, auch vor der eigenen Haustür etwas bewegen zu können?
Ich glaube, dass es manchmal die ehrlichere Politik ist, weil das vergessen wir ganz oft, das, was Kommunalpolitik entscheidet, das ist das Erste, was uns tagiert. Also wo werden Straßen ausgebaut, wie werden Schulen umgebaut, werden überhaupt Kindergärten gebaut, so zum Beispiel, oder gibt es Unterstützung in Schwimmbädern, wie auch immer. Also das ist halt, das macht Kommunalpolitik. Ob jetzt dann die Gurke so und so viel Grad hat oder so, ist übertrieben gesagt erstmal egal, wenn auch gleich EU und Landtag auch, Bundestag auch sehr, sehr viel auf unser Leben so auch mit einfließt. Aber
wir merken es direkter.
Kommunal merken wir sofort und viel direkter. Und sag ja, es ist gut, wenn man da Stimmung macht, dass auch Politiker verstehen, was für ein Thema uns wichtig ist. Also wir können oft sagen, ja, die da oben, aber was sollen die da oben wissen, dass es gerade ein Thema ist, was unsere Bevölkerung extrem beschäftigt, was wir irgendwie auch wollen, was wir verändern wollen, wenn wir da nicht Stimmung machen. Also muss nicht jeder demonstrieren gehen und dann ganz, ganz viel Stress machen, aber man kann auch kleinlaut sein. Verstehe, was ich meine.
Ja. Genau. Ja, aber angenommen, die Bundespolitik ruft und sagt, Mensch, Christina, du bist genau so eine, wie wir hier brauchen. Würdest du kandidieren?
Ich hatte schon mal die Anfrage, das zu tun, für den jetzigen Bundestag zu kandidieren. Ich habe damals abgesagt, weil ich es noch nicht die richtige Zeit fand und vor allem auch, weil ich dann ganz viele Sachen, die ich echt gerne mache, nicht machen dürfte, weil da bin ich ja wirklich dem Staat, der Bund, also euch allen ZuhörerInnen verpflichtet. Und ich dürfte nicht mehr kommentieren gehen. Das Buch schreiben wäre sich auch schwierig gewesen, so halt auch. Also, das ist alles, was mich extrem ausfüllt, gerade wo ich doll verzichtet habe in meiner Leistungssportkarriere. Und das will ich gerade nicht. Wenn ich ja nebenbei auch anders Aktivismus betreiben kann, ne? Also ich kann trotzdem versuchen, die Welt auch besser zu machen, ohne im Bundestag zu sitzen. Von daher war es erstmal ein Ja für jetzt, aber nicht ein Nein für jetzt, aber nicht ein Nein für immer.
Angenommen, du könntest dir politisch etwas wünschen, was von heute auf morgen umgesetzt würde. Hättest du eine Idee?
Auch ein paar sofort. Erstmal Gesetze wirklich umsetzen. Es gibt viele Regeln, die auch im Sinne der Barrierefreiheit. Es gibt eine Unrechtsbehindertenkonvention. Also es gibt Regeln, nur keine Sau überprüft die. Es gibt auch keine Strafen dafür. Wir haben es ja wieder gehabt, ne? Ja, nee, Kosten, boah, jetzt nicht um und so. Na, sorry, mach ich's halt nicht. Aber ich glaube, das Grundlegende wäre, dass es gibt ja Lobbyismus und Co., der hat ja Sinn, ein Stück weit auch. Also ich finde...
Wobei man sich natürlich auch fragt, muss es 35.000 Lobbyisten in Brüssel geben?
Ja, muss es nicht. Also, aber was ich mit meine ist, dass es gibt Menschen, die sich zum Thema sehr, sehr gut auskennen. So, wir hören aber bei manchen Bereichen mehr zu, bei manchen weniger zu. Ne? Also es wäre wichtig, wenn wir wirklich Menschen irgendwie reinholen, uns deren Meinung und deren Fachkenntnis uns wirklich, wirklich mal anhören, zuhören und danach entscheiden. Es muss nicht immer alles richtig sein, wir machen Fehler, okay, das muss man ändern, aber ich hatte ja zum Beispiel auch ein Hotel, da gab es eine Kommission angeblich, die das auf Barrierefreiheit geprüft umgebaut haben. Ja, ciao, war es nicht. Also ich weiß nicht, wer da gesessen hat und so. Ne? Es gibt auch, wenn ich gerade mich über Hotels auslasse, ne? Es gibt auch auch eine Hotelrichtlinie so halt auch, ne? Aber die sind auf alte Menschen ausgelegt und hat nicht auf Seh-, Hör- und Geh-Eingeschränkte. So. Also es gibt Menschen, die wissen es besser, hören aber nicht zu. Und das würde ich, glaube ich, ändern wollen.
Zuhören ist ein Appell und dann wahrscheinlich auch andere Meinungen aushalten.
Gehört auch manchmal dazu, ne? Also ich sag ja, politische Lösung ist nicht immer die optimalste, aber die beste für alle. Und es ist auch gut, dass wir uns mal streiten und so wachsen wir halt auch. Ich meine, das ist ja Diversität. Ist ja nicht nur, jetzt packen wir einen Rollstuhl hin, einen schwarzen, dann haben wir was Buntes, sondern wenn Menschen zusammenkommen, die gleiche Meinung haben, dann heißt es für mich Stillstand. Aber die Welt ist bunt draußen, ne? Wir haben verschiedene Einflüsse, verschiedene Meinungen und so. Und wenn das zusammenkommt, reibt es natürlich klar, da entwickeln wir aber total kreative, tolle Prozesse, tolle neue Ideen. Ich meine, ist ja, wir sprechen nebenbei über eine Hochzeitsplanung, ne? Dann hast du nochmal eine Idee und stell fest, ey, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Ist ja voll optimal. Und das ist Diversität am Ende.
Das war das Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für Besuch heute.
Dankeschön.
In SWNs, Leute, alles Gute. Und dann freuen wir uns auch auf dich als Kommentatorin bei den Olympischen Spielen dann im August
aus Paris. Ich freue mich. Schaltet ein, hört zu.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.